So, kam Warsch in dieser kleinen, so intimen Stadt und es gab reichliches Essen, Heimatkostüme, Getränke überall, also und was ist dann die gefährdete Heimatkultur? Es wurde dann überall inszeniert. Es gab Stadtfahnen. Es gab Kinder, die Lieder gesungen haben. Der Grundschullehrer gab so ein kleines Mädchen ein Gedicht. Also offensichtlich hat sie dieses Gedicht geschrieben, vielleicht, vielleicht nicht. Und dann das Mädchen hat dann dieses Gedicht dem großen Regierungspräsidenten dann so vorgestellt, ja. Für die berechtigte Hoffnung auf die Erhaltung des, Zitat, Kleinods an der Erde.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das FVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. Die Folge ist Teil der Berichterstattung zur Tagung Vergessenes Revier, die gemeinsam von der Landeszentrale für politische Bildung NRW, dem FVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, dem Team der FVR-Geschichten und dem Bräuninghaus in Herzogenrath veranstaltet wurde. In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Andrew Demschuk darüber, wie der kleine Ort Kaster der Devastierung und Abbaggerung im rheinischen Braunkohletagebau entkam. Er erklärt, warum Kaster trotz seiner Lage inmitten der Braunkohlelandschaft erhalten blieb, während andere Orte verschwanden. Zentral war dabei der Besuch des Kölner Regierungspräsidenten Wilhelm Warsch, der mit Musik, Feiern, Gedichten und Ehrungen von der Bedeutung der Erhaltung des selbsternannten Kleinods an der Erft überzeugt werden konnte. Außerdem ortet Andrew den Fall Kaster in die Geschichte von Heimatverlust, Protestkultur und Umweltkonflikten im rheinischen Revier ein. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Zentral dabei ist die Ankündigungsfolge zur Tagung über das Vergessene Revier, auf der Andrew dieses Thema vorgestellt hatte. Aber auch insgesamt gibt es zum Thema Rekultivierung, Ortsabbaggerungen und auch Ortserhalt einige Folgen in meinem Repertoire. Schaut da gerne in diese Liste. Als erstes muss Andrew Demschuk natürlich erst einmal erklären, wie er dazu kam, sich mit dem für ihn geografisch weit entfernten Sonderthema der deutschen Braunkohlereviere zu beschäftigen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem März 2026.
Ja, also ich heiße Andrew Demschuk. Ich stamme aus Michigan in den USA, also auch Industriegebiet oder in dem Fall Industriegebiet, der auch so Transformation erlebt hat, nicht immer zum Glück der Region. Und ich bin Kulturhistoriker. Ich studierte für meine Doktorarbeit an der Universität Illinois in den USA, südlich von Chicago, wo ich auch dann meine liebe Frau kennengelernt habe, die Historikerin für die Geschichte von Russland und dem Südkaukasus ist. Und wir verbringen ein ganzes Jahr in Köln jetzt. Ich bin Stipendiat der Heinrich-Hertz-Stiftung und meine Frau ist, also sie genießt Sabbatical und so hat sie dann diese freie Zeit. Und mein Kind geht in der öffentlichen Grundschule und lernt auch Deutsch und wir haben sehr viel Spaß in Köln mit der Straßenbahn, mit der Kultur und alles. Aber wieso Köln, ja? Ich bin in Köln eigentlich wegen Leipzig. Und das ist eine sehr komische Antwort, aber um das zu erklären, ich habe sehr viel Forschung vorher in Leipzig gemacht. Ich habe zum Beispiel ein großes Projekt über Städtebau, Architektur und Denkmalpflege in Leipzig, Frankfurt am Main und Breslau, also Wrocław, diese drei Städte die vor dem Krieg alle zu Deutschland gehörten und dann nach dem Krieg unter drei verschiedene Ideologien wieder aufgebaut wurden. Dieses Projekt, das vorherige große Projekt, wurde vollendet, aber mein Gastgeber war Leipzig und damals in Leipzig habe ich überall als leidenschaftlicher Fahrradfahrer diese neue Gebiete im Südraum von Leipzig entdeckt. Ja, diese ehemalige Kohlegebiete, also Gebiete der Braunkohle, die in der Zeit nach der Wende dann hauptsächlich rekultiviert wurden, als diese sogenannte Neuseelandsgebiet heute, so ein Seelandgebiet mit Wälder und Wanderwege und Fahrradwege. Und als ich dann während der Pandemie mit meiner Frau in der Wohnung gesessen habe und ich habe gesagt, oh, was mache ich jetzt für ein neues Projekt, hat sie gesagt, Andrew, du weißt schon, was du machst. Du hast immer so ein Interesse für Umweltgeschichte gehabt und du kennst Leipzig so gut aus. Du machst jetzt ein Umweltprojekt über Leipzig. Und sehr schnell wurde es mir klar, genauso wie in meinem vorherigen Großprojekt, das muss eigentlich einen Vergleich ziehen. Und obwohl ich auch Forschung über die Lausitz gemacht habe, habe ich gedacht, das muss ein west-ostdeutsches Projekt sein. Und so, wegen Leipzig, bin ich in Köln gekommen. Und vor so 3-4 Jahren bin ich dann mit den Forschungen für den Teil des Projektes angefangen. Und das ist so ein Anreiz für mich, diese wunderbare Region kennenzulernen und insbesondere auch dieses Landesverband Rheinland, das so viel zusammen in sich verbunden hat. Und ein Text, das für mich so spannend war zu diesem Thema, ist ein Band aus dem Jahr 1953, Landschaft in Not. Und da gab es sehr viele bedeutende Politiker der Zeit und Denkmalpfleger, also und nicht unbedeutende Politiker, so zum Beispiel Landesfinanzminister Adolf Flecken damals, ein Finanzminister, der ein Plädoyer gemacht hat, also diese Kulturlandschaften im Rheinland nicht so auszuradieren für die Braunkohle. Also es geht um nicht nur um Ökonomie, sondern auch um Ökologie. Und das war für mich so spannend, dass gerade in dieser Zeit der frühen 50er Jahren man so über die Kulturlandschaft gedacht hat. Und gerade in dem Text wurde diese kleine Stadt Kaster erwähnt, diese damals zweitkleinste Stadt Deutschlands, also nur eine kleine Stadt in Schleswig-Holstein ist kleiner, so in die Inselstadt Arnis. Also sonst hast du so eine winzig kleine Stadt mit so ja 600, 700 Menschen, soll irgendwie gerettet werden. Also in dem Buch gab es schon so ein Plädoyer, ausgerechnet nicht nur von dem Denkmalpfleger, sondern auch von dem Finanzminister. Und das war für mich spannend, so war so fast wie so Anfang von einem Krimi für mich, wie ich dann weiter mit diesem kleinen Teil des großen Projekts weitergegangen bin. Das große Projekt in sich, was ganz sicherlich wie beim letzten Großprojekt 10 Jahre in Anspruch nehmen wird, vergleicht dann zwischen den mitteldeutschen und rheinischen Revieren die Themen Braunkohleplanung, also hauptsächlich seit dem Zweiten Weltkrieg. Also es gibt natürlich diese Vorgeschichte, als das alles Teil von Deutschland war. Und natürlich diese Rüstungsgeschichte, also in Autarkie der Nazi-Zeit. Aber dann so Braunkohleplanung der Nachkriegsgeschichte, die Geschichte von Rekultivierung in Ost sowie im West. Und dann diese Devastierung von Ortschaften. Und Gedächtnispolitik, Gedächtniskulturen und Protestkulturen gegen Braunkohleplanung und Devastierung, die sich so dann weiterentwickelt hat. Und das Projekt endet dann mit also Industriekulturerbe und Gedächtnisgeschichte. Weil dieses Buch auf Englisch erscheinen wird, dachte ich, es muss breit sein, aber dann tiefgreifend geforscht werden. Also das ist immer mein Methode. Ja, so bin ich in verschiedensten Archiven gewesen, also Privatarchiven von Zeitzeugen, sowie auch in Großarchiven, so im Landesarchiv Rheinland in Duisburg, dort gehe ich morgen wieder dorthin, im Kreisarchiv in Bergheim, in kleinen Stadtarchiven und sogar in dem Stadtarchiv von dem Heimatfreunden von Kaster. Also überall und im Gespräch mit Zeitzeugen habe ich dann das Projekt im Westen sowie auch im Osten geforscht. Und ich habe auch den Eindruck gewonnen im Lauf der Zeit meiner Forschung, es ist sehr wichtig, gerade jetzt diese Forschung zu unternehmen. Erstens, weil die Zeitzeugen aussterben, also viele sind schon weg, viele sind noch da, aber diese Kenntnisse, die brennen sie wie Bibliotheken, wenn sie aussterben. Und die Privatbestände befinden sich dann später normalerweise nicht in Archiven, obwohl ich immer versuche, Interesse bei den Zeitzeugen zu gewinnen, diese Sachen in Archiven zu spenden. Und zweitens, weil wir gerade jetzt Strukturwandel erleben im rheinischen Gebiet. Und ich glaube, aus der Erfahrung im Osten, wie auch aus der Erfahrung also der frühen BRD-Zeit und auch der Wendezeit im Westen, kann man viele Kenntnisse gewinnen, was man richtig machen kann, wo es Gefahr gibt und was man dann auch lieber vermeiden soll.
Ich finde es faszinierend. Das Einzige, was ich jetzt immer noch nicht so ganz verstanden habe, ist, warum ausgerechnet Leipzig, also wie der Sprung nach Deutschland, nach Europa über den großen Teich kam.
Ja, also das ist auch eine lange Geschichte und ich versuche das kurz zu fassen. Also normalerweise kommt als erste Frage, haben Sie dann deutsche Vorfahren? Ja, und das habe ich natürlich auf der mütterlichen Seite. Also mein Nachname ist ukrainisch, also väterliche Seite kam die ganze Familie aus Galizien, so ist das so dann die typische Mischung aus Galizien, so ukrainisch, polnisch, ein kleines bisschen jüdisch und alles anderes dazu. Aber mütterliche Seite war das so 1880er Jahren, die kamen aus dem Sauerland und aus dem Mosental, also damals strukturarme Gebiete. Und die siedelten dann in Ohio eigentlich, also mütterliche Seite. Ja, das ist so die einfache Antwort. Und das hat natürlich meine Großmutter damals große Freude gemacht, dass letztendlich irgendjemand in der Familie Interesse für die deutsche Sprache hat. Ja, so. Und ich habe mit meiner Oma hin und wieder in diesen alten Telefonzellen angerufen und gesagt, oh, ich bin jetzt hier in Deutschland oder dort. Ja, das hat natürlich Freude gemacht, aber das war für mich nicht so sehr wichtig. Eigentlich viel wichtiger war diese reine wissenschaftliche Neugier über Deutschland als Land in der Mitte. Ja, alles geht über Deutschland. Also Krieg und Frieden, Kultur. Und Deutschland ist so ein Land mit so viel Erfindungskraft, also gerade in dieser Geschichte der Braunkohle, also was hier erfunden wurde, das ist alles für mich spannend. Ich war 2002 als Student in Gräfenhainichen, südlich von Berlin, in der Nähe von Wittenberg, und da nur um diese großen Maschinen aus dem damaligen Tagebau Golper Nord zu besichtigen, diese wie Dinosaurier, ja, und das war wirklich also der Anfang von dieser Zeit, als man dort so ein Eventzentrum gemacht hat, also für Konzerte und so weiter. Ich habe diese Maschinen wirklich bewundert, ja, was man hier in Deutschland erfunden hat. Und es hat natürlich dann Neugier für diese Technologie und diese ganze Industrie gebracht. Ich hatte auch Interesse vom Anfang an als Student über die ehemaligen deutschen Ostgebiete, die in Gespräche in Amerika nie auftauchen. Also ich hatte keine Ahnung von diesen Ostgebieten. Und so war meine Dissertation eigentlich eine Studie über so eine Mischung von Kultur und Politik. Ja, also wieso ist es, dass es keine Radikalisierung von Heimatvertriebenen in dem Westen gab, also in Westdeutschland, bevor dem Warschauer Vertrag 1970 unterzeichnet wurde. Wieso gab es keinen Aufstand 1970? Die Vertriebenenverbände, sie haben immer so diese Politik gemacht, diese oftmals so Rechtspolitik. Also wir wollen die Gebiete wieder zurückhaben. Und ich habe gefunden, im Großen und Ganzen, also in 90% der Fälle, waren die Heimatvertriebenen natürlich mit dem Verlust der Heimat nicht zufrieden. Sie haben Verlustgefühl gehabt, was normal ist, aber sie haben auch nicht Mitte der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre die Glaube verloren, dass sie irgendwann wieder zurückgehen. Und weil sie mit diesem Prozess der Abfindung vom Verlust der Heimat so im Gedanken mehr so den Wunsch nach der Erinnerung hatten. Also stattdessen, was sie jetzt da, wie das alles jetzt so aussieht. Und natürlich wollten sie die Polen nicht vertreiben, die dort gewohnt haben. Ja, ein anderes Thema, anderes Projekt, aber das war auch ein Anfang für mich. Und auch ein Anfang für mich mit diesem Thema vom Verlust der Heimat, ja, was auch in dieser Geschichte der Braunkohle abspielt. Und nebenbei kann ich erwähnen, sehr wichtig für dieses Projekt war auch diese ausgezeichnete Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn vor ein paar Jahren. Ich glaube, 2022 war das. Heimat, ja, die Bedeutung von Heimat. Und da gab es dann, also in einem Teil der Ausstellung, diese Geschichte von Heimatvertriebenen und dann diese Geschichte von Lützerath und Immerath und alles, ein bisschen aus der Lausitz. Also von der Braunkohle. Und das hat mein Interesse, also dieses Thema, so Heimatverlust und was ist die Bedeutung von Heimat und der Heimat zwischen Realität, Heimat zwischen Kitsch und Erfahrung zu bearbeiten und aufzuarbeiten. Und das ging dann weiter in dem Projekt. Auf jeden Fall Leipzig, das hat eine klare Antwort. Ich war an der Universität Illinois dann ausgewählt als Austauschstudent beim Dubnow-Institut für die jüdische Geschichte in Leipzig im Sommer 2006, weil ich ein Projekt, so einen Aufsatz damals geschrieben habe, also kann man die Erfahrung von Heimatverlust zwischen Heimatvertriebenen aus Breslau mit jüdischen Holocaust-Überlebenden aus Breslau vergleichen? Ja, was war ähnlich, was war anders? Breslau hatte damals, also vor der Pogromnacht, die drittgrößte jüdische Bevölkerung Deutschlands. Und sie hatten so ein Vermächtnis an Kultur und also alles eigentlich in dieser Stadt Breslau so ausgestrahlt. Und so diese Geschichte von Verlust der Heimat in Breslau habe ich dort gemacht. Und als ich in Leipzig gewohnt habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist so eine schöne, herrliche Stadt, also mit Gewandhaus und Messekultur und Thomanen und Architektur. Wenn ich irgendwann ein zweites Projekt machen kann, wenn ich meine Dissertation verteidigt habe und das als Buch erscheint, muss ich ein Projekt machen, das irgendwie eine Beziehung zu Leipzig hat. Und deswegen habe ich dann dieses Projekt über Architektur geschrieben, das Leipzig und Breslau verglichen hat, diese zwei Handelsstädte, die eine ähnliche bürgerliche Architektur, also für Gründerzeitsarchitektur hatten. Also die waren auch keine Residenzstädte. Und Frankfurt am Main habe ich dann als dritte Stadt ausgewählt, als die westdeutsche Stadt, nur weil Frankfurt dann so viel gemeinsam mit der Architektur und mit der Kultur diesen beiden Städten hatten. Köln kannte ich damals auch natürlich nebenbei als Besucher. Ich bin in Köln einige Mal gewesen und für meine Frau und ich war Köln sehr wichtig. Als Freundin waren wir hier und wir haben dann gerade in dieser Gaststätte in der Nähe von der Hohenzollernbrücke zum ersten Mal die Forschungsthesen meiner Frau dann tiefer diskutiert. Es war eine ungewöhnlich ruhige Nacht dort in Fürth und ja, wir haben dann über die Hohenzollernbrücke einen Spaziergang gemacht, den Dom bewundert und haben dort also unsere Liebe so vertieft, ja, so als Wissenschaftler und als Menschen. Und ja, so kurz danach sind wir dann so, ja, ewig zusammengeblieben. Ja, und so hat Köln auch für uns eine besondere Bedeutung. Aber wir erahnten damals nicht, dass wir hier in Köln wohnen dürften und dass wir auch so hier unser Kind dann weiter erziehen. Ja, das war für uns eine Überraschung. Und für dieses Projekt habe ich Köln dann also von der Peripherie entdeckt. Ja, also ich war nicht in Köln als Wissenschaftler, bis ich dann dieses Stipendium also Anfang Juli bekam, also anfing. Vorher war ich dann immer in Bergheim an der Erft und in Kerpen, in Kastel, ja, und Bedburg. Ich kannte dann also erst also diese, also Wissenschaftler, die Nähe von Köln, von der Peripherie, vom Rhein-Erft-Kreis. Und ich finde, das hat das Projekt auch stark bereichert. Ich bin nicht so einer, der von Köln aus in die Peripherie geht, sondern ich habe Köln erst aus der Perspektive der Peripherie so kennengelernt. Und das war sehr wichtig. Und dann inzwischen habe ich mein Projekt ergänzt Man kann diese Geschichte der Braunkohle und insbesondere Protestkulturen gegen die Braunkohle nicht erforschen, wenn man diese, also Kreis Heinsberg dann nicht besucht. Und ich bin dann regelmäßig auch in Erkelenz inzwischen gewesen, bin überall in diese Region geradelt und habe so dann diese Geschichte von Garzweiler 1 und 2 in meiner Forschung auch integriert.
Jetzt sind wir schon geografisch dann wieder da angekommen, worum es heute geht, um diesen kleinen Ort Kaster, von dem du gesprochen hast. Es gibt, wenn ich über das Rheinische Braunkohlerevier spreche und ein neues Thema bekomme, eine wirklich hilfreiche Karte, die ich immer anschaue. Und dann sieht man da diese ganzen Orte, die man auch aus den Nachrichten aus den letzten Jahren kennt, sowas wie Lützerath, oder man kennt auch die Orte wie Kainberg, die ich in meinen Podcast-Folgen auch schon besprochen habe. Und daneben,
darf ich fragen, ist das diese berühmte Karte bei Wikipedia? Also es ist eigentlich eine wunderbare Karte. Ich habe hin und wieder ähnliche Karten in den Archiven gefunden, aber ich finde, der ist perfekt für die, die initiiert auch zu diesem Thema sind. Ja, also es bleibt für mich immer wieder eine wichtige Karte auch, wenn ich sage, oh, wo war dann Rat? Wo war Kaster im Vergleich zu Frimmersdorf Süd, ja?
Genau. Und diese Karte ist halt wirklich deswegen auch hilfreich, weil man sieht neben diesen ganzen Ortschaften, die von der Abbaggerung bedroht waren oder die auch jetzt inzwischen gerettet worden sind, die nicht mehr verändert werden, und auch die ganzen neuen Orte, die neu eingerichtet wurden, man sieht in Grau eingezeichnet die Orte, die abgebaggert wurden. Und daneben stehen Jahreszahlen. Und ganz viele von denen wurden in den 60ern und auch teilweise 70ern, auch frühe 80ern noch teilweise abgebaggert. Und wenn man jetzt dann in die Nähe des großen Kraftwerks Frimmersdorf geht und da einmal auf die andere Seite, man sieht ganz viele abgebaggerte Ortschaften und dann ist da Kaster, und Kaster ist noch da. Und du hast dich in deiner Forschung damit befasst, warum wurde Kaster nicht abgebaggert? Also, warum?
Also ein Grund dafür kann man auf dieser Karte sehen. Also die Flecken von den Neusiedlungen sind so rot. Und man sieht, dass Kaster eigentlich ziemlich groß, also ein rotes Fleck ist. Ja? Also der dehnt sich aus. Der Grund dafür ist, also die Altstadt von Kaster ist sehr, sehr klein in dem Bereich von der Stadt Kaster, die dann also nach dieser Rettung von Kaster entstanden ist. Kaster wurde Siedlungsfläche für ganz viele Orte, die abgebaggert wurden. Ja, also in einigen Hinsichten als Kernstadt, als authentische Kernstadt für andere Städte, die dann der Kohle weichen mussten. Und das ist ein großer Unterschied, eigentlich ein Prototyp, die kaum weiter verfolgt wurde, die als Gegenteil für andere Städte ist. Zum Beispiel vorher gab es das Beispiel von Bärenrad. Bärenrad findet man südlicher auf dieser Karte in der Nähe von Hürth. Bärenrad war so ein Dorf, das sehr stark von Verschmutzung, von der Braunkohle, von Brikettfabriken und alles so beeinträchtigt wurde. Man sieht ganz viele Klagen seit den 20er Jahren in den Archiven. Es war so ein sehr dreckiger, kaum bewohnbarer Ort. Und man wollte dann unter den Ort Kohle abbaggern. Und so wurde Bärenrad so umgesiedelt. Und man hat natürlich so kleine Sachen aus der Kirche mitgenommen. Man hat einige so Gegenstände mitgenommen, aber im Großen und Ganzen war das eine ganz neue Stadt. Und dieser ganz neue Neubärenrad hat dann so keine Altstadt. Man hat so den neuen Stadtkern aufgebaut, und diese neue Stadt wurde hochgepriesen überall, so als Modellstadt, als hochmoderne Stadt, als Idyll, ja. Aber es fehlte natürlich so den historischen Substanz. Und man sieht das in anderen Ortschaften, die man so auf einer Liste so dann benennen konnte. Und so war das eine neue Idee, eine Altstadt für diese neue Siedlung irgendwie zu retten. Und Kaster ist wirklich eine Insel. Also wenn man Custer besucht, man geht nach Norden aus Custer und ist sofort auf einer Seelandschaft mit Bäumen und Wanderwegen und alles. Das war alles Braunkohleloch. Das war alles Tagebau Frimmersdorf Süd. Also wirklich, also die Schlossruine der Stadt Custer am Nordhang der Stadt, also unmittelbar vor dem Stadttor, war direkt an der Böschung des Tagebaus, wenn man das so vorstellen kann. Und es gibt so ein tolles Foto, das jetzt aus dem Konzernarchiv von RWE in Essen befindet. Es befindet sich dort und man findet dann auf dieser Karte ganz deutlich, also auf diesem Foto ganz deutlich so eine Abbildung, wie nah die Stadt Custer am Rand vom Tagebau stand. Ja? Und das war genauso Richtung Osten und Richtung Westen und Süden dann gab es Ackerland, das dann so als Neubaugebiet wieder entstanden ist. Ja, also Neubaugebiet für Epperath, Morken und Harf und auch so die kleine Gemeinde Torhaus, Zollhaus und dann noch weiter Richtung Westen gibt es Königshofen neu. Das war so als Sulter selbstständige Gemeinde sein, aber ganz direkt an Neukaster so dann angegliedert, also mit den Straßen und alles, mit Straßennetz. Ja, das bedeutet, Custer war so ein Insel mitten von einer neuen Landschaft, von rekultivierten Gebieten und Siedlungen und so irgendwie so Identifikation für diese Stadt geben. Und man sieht auch heute, dass das teilweise so gelungen ist. Sehr viele Leute aus Epperath und Morken und Haft, die gehen nach Alt-Custer, nur so um einen Bummel über ja, so alten Pflastersteinwege und so in der alten Kirche und bei der Gaststätte Christoph und alles, also irgendwas von dem Flair von einer alten Stadt zu erleben, direkt vor der Haustür. So. Zweitens, Custer war am Rand der Braunkohleflitzen. Und man hat Millionen von Tonnen von Braunkohle aufgegeben, um Custer zu retten. Aber man konnte es trotzdem, es war technisch möglich, Custer zu retten. Ganz im Gegenteil wäre das zum Beispiel mit dem größeren Ort, viel größerem Ort Königshofen. Der Ort wurde so in den Anfang der 80er Jahren zerstört. Die große Kirche auf dem Hügel wurde so 1983 gesprengt. Man hat so viel Widerstand geleistet, um Königshofen zu retten. Aber das war nicht möglich, weil Königshofen mitten im Tagebaufeld stand, ja. Custer, also man hat sehr viel Kohle aufgegeben, was immer unterstreicht wurde. Also wir haben sehr viel Kohle aufgegeben, hat die Rodegrube und anderen gesagt, aber trotzdem, wir haben das aufgegeben, teilweise, weil das technisch machbar war. Und dann drittens, es gab so Widerstand in der Stadt Custer auf allen Ebenen. Also es gab, die waren sehr geschickt mit diesem Widerstand, um die Schlüsselperson, also der Regierungspräsident Wilhelm Warsch, zu überzeugen, Custer zu retten. Man brauchte alle diese Aspekte, um Custer zu retten. Also war so Idealfall, muss man sagen. Wenn irgendwas gefehlt hätte, dann wäre es nicht möglich. Man brauchte alles. Zum Beispiel das Dorf Frauweiler, also Richtung Osten, stand auch am Rand von diesem Tagebau Frimmersdorf Süd. Man hätte es genauso retten können. Es war technisch möglich, aber es fehlte an dieser Initiative von der Bevölkerung und es fehlte irgendwie an diese Idee, also eine Großsiedlung zu machen. So eine winzige neue Großsiedlung wurde dann um das Dorf Rath gebildet und Neu-Frauweiler wurde dort integriert. Obwohl Frauweiler eine gotische Kirche aus dem 15. Jahrhundert hat, so eine rein gotische Klosterkirche. Also eigentlich in einigen Hinsichten noch bedeutender als alles, was in Alt-Kastel war. Morken Harf hatte auch eine Wasserburg. So für die Region eigentlich, obwohl es so viele Burganlagen überall in dieser Region gibt, es war so irgendwie technisch so als Wasserburg einmalig, direkt an der Erft. Ja, wurde auch so von den Denkmalpflegern so geklagt, dass das der Kohle weichen musste. Aber ist auch so passiert. Ja, also der Argument, Kaste ist so einmalig, Kaste ist so schön, es gibt so immer noch zwei Stadttore, es gibt immer noch so eine mittelalterliche Maueranlage, es gibt so eine alte Kirche mit barocken Ausstattungen und alles, also es sieht alles so schön aus. Das war kein überzeugendes Argument und man muss auch dazu sagen, es war in einigen Hinsichten auch ein Gegenargument, also gegen die Rettung von Kaste, weil es kostete ganz viel Geld, diese kleine Stadt zu retten. Das war gerade auch in dieser Wirtschaftswunderzeit. Man wollte alles modern und schlicht und neu aufbauen. Es wäre so viel preisgünstiger, das alles abzureißen, als denkmalpflegerisch dann wiederherzustellen. Und trotzdem hat man das gemacht. Also man findet sogar bei Wikipedia, aber auch so in allen Büchern über diese Geschichte von der Rettung von Kaste. Oh, Kaste war so eine einmalige, schöne Stadt. Und der Herr Warsch, der hat so, ist so ein Liebhaber von Kaste geworden. Er war so irgendwie so, es war so eine herzenhafte Sache für ihn. Und das stimmt nicht. Also 1954, also das Schlüsseljahr für Kaste, als die Entscheidung dann im Herbst getroffen wurde, Kaste zu retten, gerade im Januar dieses Jahres hat Wilhelm Warsch sogar ausgerechnet Warsch gesagt, ja, Kaste ist schön, aber tut mir leid, wir müssen Kaste trotzdem abbrechen und für die Kohle dann Platz machen. Also deswegen musste er überzeugt werden. So Überzeugungskraft und also Bürgerinitiativen, Initiativen aus allen Ebenen, auch so von der Ebene, also von dem Oberkreisdirektor, der Herr Alfred Klus, so NRW-Finanzminister, Flecken, also von den Denkmalpflegern natürlich, die waren auch dabei, aus allen Ebenen und natürlich dann von der Ebene der Stadt Kaste und von dem Amt Königshofen, zu dem Kaste gehört hatte.
Ich glaube, diese Zeit müssen wir auch wirklich noch mal ein bisschen mehr hervorheben. Wir sind da ja kurz nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, fast 10 Jahre nach Kriegsende. Man ist dabei, das Land wieder aufzubauen. Man ist auch mit diesem Wirtschaftswunder, das war ja auch was Symbolisches. Das war ja auch ein Teil von diesem, man ist wieder wer. Man wollte neu, man wollte modern, man wollte eine große, moderne Wirtschaft aufbauen. Und ja, das hast du auch erwähnt. Man hat ja wirklich vieles abgerissen. Ich habe mir mal Bilder von diesem Wasserschloss angeschaut. Das war ja wunderschön und trotzdem musste man das abreißen, damit man an die Kohle unten drunter kommt. Also Kaste an sich, hast du es erwähnt, hatte ganz viele einzelne Dinge, die für es sprachen, aber, und das fand ich auch mega spannend, den Warsch haben sie ja dann im Endeffekt damit umgestimmt mit etwas, was man nur eine unglaubliche PR- und Schamoffensive nennen kann.
Genau richtig. Das war sehr wichtig. Also vielleicht soll man auch sagen, also der Herr Warsch war, ja, wie gesagt, also Schlüsselfigur nicht nur für Kaste, sondern für die Bundesrepublik Deutschland. Also der ist wie Adenauer so jemand, der von den Nazis also verfolgt wurde, aber hat überlebt und war Mitbegründer der CDU-Partei. Ja, und so als erster Regierungspräsident Köln, also war er auch mit, also wirklich so der Gründer von dem Braunkohlenausschuss. 1950 gab es also das neue Braunkohlegesetz. Und das Braunkohlegesetz war so dann Bestandteil von dieser Politik. Der Staat hat Recht, also NRW und insbesondere dann aus dem Regierungspräsidium hat das Recht, Land dann zu beschlagnahmen und für den Gemeinwohl zu nutzen, um die Energiewirtschaft, also um die Energie dann zu füttern, also für den Wirtschaftswunder zu füttern. Also der Warsch war kein Freund der Denkmalpflege. Es gab natürlich den Satz im Braunkohlegesetz, man soll versuchen zu vermeiden, dass man unwiederbringliche Kulturgüter zerstört, die man vielleicht retten kann. Ja? Aber man meinte nicht, so geben wir dann Millionen von Tonnen von Kohle auf, um eine kleine Stadt zu retten. Also das wurde nicht gemeint. Es war natürlich ein bisschen vage, ja, so ein bisschen vage. Und so hat dann gerade die Bahnlandschaft im Nord das zitiert, ja. Also man muss versuchen, Zitat, dass die charakteristischen Merkmale einer alten rheinischen Kulturlandschaft erhalten bleibt, ja. Sie müssen den Grund abgeben für eine Wiedergesundung der schwerst verwundeten, hoffentlich nicht getöteten Landschaft, liest man in diesem Band Landschaft in Not. Und das war so eine Interpretation aus diesem Braunkohlegesetz. Also ja, wir füttern also Wirtschaftswunderland, aber wir müssen etwas aus dieser Kulturlandschaft retten, ja. Und so stand Kaster plötzlich da als Gäste, ja. Also dass der Wilhelm Warsch dann sagen konnte, ja, also das ist dann also Beweis dafür, dass wir das ernst nehmen, dass wir was retten und dass wir das bedauern, dass wir diese lange Liste von Ortschaften dann unwiederbringlich zerstören, ja. Wir machen nicht nur archäologische Ausgrabungen, bevor das auch alles ausradiert wird, was unterirdisch befindet, sondern auch wir geben man was so oberirdisch zurück, ja, so als etwas, das man so dann gedenken kann. Und dass er zu dieser Entscheidung gekommen ist, lag eigentlich auf diese Initiative dann von den ganz verschiedenen Menschen, die damals nebenbei gewürdigt wurden. Aber ein Grund dafür, dass der Warsch so als, es gibt so fast ein Mythos, Warsch, ja, der steht in dem Mittelpunkt da, weil man wollte das verehren und würdigen, was er gemacht hat, weil er ganz leicht eine andere Entscheidung getroffen hätte. Und ohne seine Stimme wäre das nicht möglich, ja. Es war so eine knappe Entscheidung, Kaster zuerst zu zerstören. Und er war so dann als Schlüsselfigur einer, der dafür zuerst gewählt hat, beim Braunkohlenausschuss vielleicht Kaster dann zu zerstören, ja. Er müsste überzeugt werden, ja. Und so war das interessant, als er dann in dieser kleinen Stadt Kaster ankam, ja. Er kam nach Kaster so am 18. November 1954 und es gab dann diese verschiedensten Ortsvertreter, so aus den Bezirks-, Kreis- und Stadtebenen, die mit ihm getroffen haben. Und sie haben, also auch der Bürgermeister von Bedburg, ja, der Bürgermeister von Bedburg wollte auf jeden Fall auch Kaster erhalten bleiben sehen, weil er dachte, das ist dann auch besser für Bedburg. Man hat so einen kleinen Stadtteil von Bedburg, Bruch, dann auch gerettet mit dem Friedhof, weil der Tagebau so eine Kurve gemacht hat, um Kaster zu retten. Dann konnte man auch Bruch dann auch retten, ja. Also alle haben versucht, also Warsch bei dieser Veranstaltung in Bedburg und in Kaster zu verehren, so der Zitat, also geistige Urheber des Bergbaugesetzes, ja, also und ja, man denkt also vielleicht an anderen Politiker der heutigen Zeit, ja, also man kann diese Menschen nicht nur so einladen, man muss so dann so ein bisschen Inszenierung geben. Das bedeutet nicht, dass man das alles nur als reine Inszenierung gemacht hat, ja, also der Warsch war kein so. Also es ist nicht so, als ob er so ein Tyrann war oder sowas, ja. Also, aber wie ganz oft, also der hatte so eine eigene Vision und um ihn zu überzeugen, muss man so auch ein bisschen Pathos finden, ja. Ja, also bei diesem Gespräch, also im November, also und ich bringe dieses Gespräch jetzt hier so in diesem Interview, weil es war so sehr wichtig, also im November 1954, nachdem Warsch gegen Kaster gewählt hat, ja, also zuerst. Er sagte so, er führte eingangs aus, dass er nicht einseitig die Interessen der Industrie zu vertreten habe. Ja, in erster Linie sei er für die Wahrnehmung der Interessen der ganzen Bevölkerung verantwortlich, die allerdings in ein entsprechendes Verhältnis zu den Belangen der Industrie gebracht werden müssten. Ja. Und das ist der treffende Punkt, ja. Man sagt das immer wieder bei anderen Orten, ja. So, ja, tut mir leid, dass die Burg Morkenhaf so dann, also die Burg Haf dann diese Wasserburg erreichen muss, aber muss zu den Belangen der Industrie gebracht werden müssten, ja. Also die so Knapsack, die Chemieindustrie in Knapsack braucht die Kohle, ja. Die Kraftwerke, der Kraftwerk Goldenberger braucht Kohle, ja. Der Strom muss da sein. Die Industrie muss angekurbelt sein. Wir müssen was werden, nachdem wir diese große Niederlage erlebt haben, ja. Und hierauf antwortete dann der Bürgermeister von Bedburg, Zitat, dass die Bevölkerung beider Ortschaften die Interessen der Industrie weitgehend zu verstehen versuche, sie aber nicht ihre primitivsten Rechte aufgeben könne, ja. Und man sieht dann auch, also im Protokoll von diesem Treffen, eine Warnung von dem Oberkreisdirektor Kloß, der so eine bedeutende Figur war, ja auch so ein Opfer, eigentlich ein größeres Opfer der Nazi-Regierung, also hat so dann, war so ein Polizeibeamter, also in der Weimarer Zeit, hat so dann so großes Interesse an die Demokratie. Und dass die Belange der normalen Bevölkerung gehört wird. Man findet das überall in den Akten. Also eine Person, die kaum wahrgenommen wird, also in der Geschichte. Aber man sieht auch in anderen Beispielen, also immer versucht, so ein bisschen ja, Nachdenken anzubieten. Also zu den Politikern. So ein bisschen lassen wir uns so ein bisschen zurückhalten und überlegen, was wir tun. Ja, also ist das wirklich das, was dem Gemeinwohl dient? Und er sagte dazu, dass die Zerstörung von Kaster, auch so die Umsiedlung von 6.000 Bürgern in den Nachbarkreis Grevenbruch bedeuten würde und dass das, also er sagte so, die Bevölkerung hänge an der Schule, auf der sie und ihre Vorväter gelebt hätten. Und das sei ihr Wunsch und der Wunsch der Kreisverwaltung, irgendwas dann für diesen Menschen, die umgesiedelt werden, so dann zu tun, ja. Und ja, um zu unterstreichen, wie interessant diese Akten sind, also das ist so ein Fragment. Also man weiß nicht eigentlich, was genau er gesagt hat. Also es sei ihr Wunsch und der Wunsch der Kreisverwaltung. Was ist der Wunsch? Man sieht das nur aus dem Kontext dann von anderen Akten, weil das ist ein Fragment und es endet einfach da, ja. So, um das Überleben dann von Kaster zu sichern, war es so unerlässlich, diese kleine Stadt auf das, ja, so Ego von dem Regierungspräsidenten, also brillante Erfolg zu bereiten. So, nach dem Warstern, also eine Reise durch diese unversehrten landschaftlichen Idyllen an der Erft zwischen Bedburg und Kaster erlebt hat, erwartete er dann, also ganz unerwartet, also ein festlicher Empfang durch den mittelalterlichen Agathator von Kaster. Und ich gehe davon aus, dass viele Zuhörer Kaster noch nie besucht haben. Ich kann es nur stark empfehlen. Es ist eine schöne kleine Stadt. Aber wenn man auf dem Platz, auf dem zentralen Platz in Kaster steht, also vor der Gaststätte Christoph, mit Blick vor sich auf der Kirche, diese kleine Stadt ist so klein, es war so ein Vorposten von Jülich, also im Mittelalter, so klein ist diese kleine Stadt, man kann auf der linken Seite das Agatha-Tor und auf der rechten Seite dann das andere Tor sehen, also die beiden Toren, also auf der Südseite und Nordseite der ganzen Stadt. So klein ist diese Stadt, man kann beiden Seiten auf dem gleichen Standpunkt sehen, ja. So, kann Warsch in dieser kleinen, so intimen Stadt und es gab reichliches Essen, Heimatkostüme, Getränke überall, also und was ist dann die gefährdete Heimatkultur? Es wurde dann überall inszeniert. Es gab Stadtfahnen, es gab Kinder, die Lieder gesungen haben. Der Grundschullehrer gab so ein kleines Mädchen ein Gedicht, also offensichtlich hat sie dieses Gedicht geschrieben, vielleicht, vielleicht nicht. Und dann, dass das Mädchen hat dann dieses Gedicht dem großen Regierungspräsidenten dann so vorgestellt, ja, für die berechtigte Hoffnung auf die Erhaltung des, Zitat, Kleinods an der Erde. Dankten dem Regierungspräsidenten sowohl der Orts- als auch Amtsbürgermeister und allen anderen. Ja, also der und auch dieser Begriff, also Kleinod an der Erft, wurde in dieser Zeit erfunden. Ja, Kaste ist nicht so dann so eine so, verkommene alte Stadt, die sehr viel Investitionen brauchen, um das Denkmalpflegerecht wieder zu erhalten und wiederherzustellen. Nicht so eine kleine verkommene Stadt, sondern ist Kleinod an der Erft. Und sie so Schmuck aus. Ich kann es nicht bestätigen, aber ich gehe davon aus, man hat auch so eine von diesen, also Flaggen und großen Transparenten an Gebäuden aufgehängt, wo sie vielleicht nicht so gut aussahen, ja, wo hier so ein bisschen Reparaturmaßnahmen gebraucht wird. Also vielleicht, also ich kann das nicht bestätigen, aber diese Leute waren klug und sie haben das so als Inszenierung gemacht, damit das alles so gut aussieht wie möglich. So herrschte es große Freude, als dann ganz plötzlich Warsch diese Entscheidung gegeben hat, dann eine Erhaltung von Kaste zu genehmigen. Ja? Und auch als Grund dafür, dieses Nachholbedarf an Wohnungen, der so extrem war. Nicht nur wegen Heimatvertriebenen aus dem Osten, nicht nur wegen Zerstörungen in den umliegenden Städten, aber auch wegen der Braunkohle. Kaste wurde Arbeiterstadt, ja, und sie wurde Arbeiterstadt wegen der Braunkohle. Also gerade wegen dieser Industrie, die die Kulturlandschaft kaputt macht, wurde Kaste erhalten als Denkmalinsel, als Mittelpunkt für eine neue Stadt, die die Braunkohle so dann ankurbeln sollte, ja. Spontan beschlossen dann die Ratsmitglieder einstimmig, Warsch zu Ehrenbürger der Stadt Kaste zu ernennen. Zitat, also aus der Zeitung von damals so dann, voll Genugtuung teilte der Regierungspräsident dem versammelten Rat den Beschluss des Braunkohlenausschusses mit. Er sagte, er freue sich, diese frohe Kunde, die sicherlich manchen Bürgern eine schwere Last abnehme, persönlich gerade jetzt kurz Weihnachten überbringen zu können. Also er freute sich, plötzlich so dann hell zu werden, der Warsch, ja. Immer wieder musste der Warsch sagen, jetzt Morgen muss weichen, ja, Königshofen muss weichen. Jetzt konnte er sagen, jetzt habe ich so eine kleine Stadt so gerettet. Und das brachte ihn auch persönlich so Freude, dass Kaste so dann, er persönlich Kaste als eine kulturell wertvolle alte Stadt so dann feiern konnte. So gab es dann bei der Sitzung vom Braunkohlenausschusses einen Monat später, am 15. Dezember 1954, also 35 Kilometer südlich, also in Oberliebla, also diese Entscheidung. Und es gab offensichtlich dann so stundenlangen Ringen, ja, ganz viele sture Vertreter der Rodegrube AG. Also später so war das Rheinbraun, damals gab es noch diese Rodegrube. Sie müssen gewonnen werden. Kaste und auch dem Bettburger Stadtteil Broich, also mit dem Südfriedhof, mit dem Stadtfriedhof, zu retten, ja. Und er war von seiner Rolle als Retter so begeistert, dass trotz dem sehr schlechten Wetter, es gab so Nebel und alles, bei Nacht und Nebel, sagte man, kam er dann sofort nach Kassel, wo er nochmals gefeiert werden konnte. Und er konnte so dann sagen, jetzt habe ich, der Herr Warsch, Kassel für alle Zeit gerettet. Und es gab nochmal so ein großes Fest von diesem Ehrenbürger der Stadt Kaste, ja. Aber man muss sagen, also, warum gab es so dann ein Fest? Also, der Bürgermeister Wosen damals und vielen anderen, sie haben das nochmal so inszeniert. Also, der Stadtchor hat so Heimatlieder gesungen. Also, ein Bürger hat so sogar Lieder für Warsch speziell verfasst. Und sie haben ihn wirklich so dann als Held so bezeichnet und das lebte dann immer weiter fort in allen Darstellungen, in allen Zeitungen und Heimatbüchern und so weiter, auch gerade in Heimatbüchern über Morken und Harf und anderen, die also der Kohle gewichen sind, gab es dann immer wieder so dann, ja, aber Kaste bleibt, weil der Herr Warsch das so haben wollte. Und es lebt sogar weiter im Straßenbild. der Stadt Kaste. In Kaste Neu, also in Neu-Eppachat, gibt es neben großen, so in diesem Neubauviertel, so typisch dieser Zeit, also große moderne Wohnkasten, gibt es die Wilhelm-Warsch-Straße, die man immer noch sehen kann. Also der war wirklich von seiner Rolle gespannt und freute sich. Und es gab so dann den Feier seiner Rolle später. Aber ohne diese Punkte, dass man hier so eine Siedlung für diese abgebaggerten Orten machen konnte, ohne der Tatsache, die Tatsache, dass es am Rand ein Tagebauflutz gab, Flutze gab, und ohne diese Tatsache, dass also insbesondere, dass es Bürgerinitiativen gab, diese Stadt zu retten, auf allen Ebenen, also auf der Stadtebene, also aus der Ebene also der Grundschule bis zum Finanzminister Flecken und anderem, gäbe es dann keine Rettung von Kaste.
Ich stelle jetzt mal eine Behauptung auf. Diese Proteste in diesen 1950er Jahren und nochmal, wir sind dann 10 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus, also in einer Zeit, wo der Protest gegen die Regierung jetzt noch nicht so tief in die deutsche Bevölkerung eingedrungen war wieder. Man hat sich auf das Kleine konzentriert. Man wollte sein Dorf, seine Heimat, seine Landschaft retten. Und das, was wir später in den 70ern sehen und ja bis heute auch noch sehen, das sind Proteste, die werden mit der Zeit immer größer. Am Anfang ist es die Heimat und die Landschaft, später ist es die Umwelt, heute ist es das Klima. Würdest du mir da zustimmen in dieser Hierarchie, diesem Aufbau, dieser Größe der Proteste?
Teilweise. Also ich habe also wegen Kaste und andere Beispiele, auch aus dem Osten, habe ich gedacht, dass stimmt teilweise als Skizze, aber muss ergänzt werden. Und ich nehme das vielleicht, obwohl es so eine durchgehende Geschichte ist, ich nehme das jetzt vielleicht mit einigen chronologischen Etappen. Erstens, es gab schon einen Geologe, der 1915, also im Zeit des Ersten Weltkrieges, geschrieben hat, dass sogar die Braunkohle, also die damals schon begonnen ist, also und auch die Industrie, ganz viel CO2 in der Atmosphäre aufstoßen wird und das vielleicht dann Probleme für Klima machen würde. Und vielleicht hätte er mehr zu diesem Thema geschrieben, aber der ist so dann in den ersten Wochen des Ersten Weltkrieges gefallen. Ja, also wenn man, es ist schwer zu bemessen, wie viele begabte Wissenschaftler, begabte Bürger von Europa auf allen Seiten gestorben sind in diesen blöden Kriegen, die sicherlich diese Themen befasst hätten. Und das war für mich so interessant, so eine, gerade 1915, dass jemand zu diesem Thema so klar ausgesehen hat, vorgesehen hat. Ja, aber es stimmt, es ging mehr um Heimat und Kulturlandschaft, also so in den 50er Jahren, und Protest gegen die Kohle in sich, gegen diese ganze Sache, also Abbaggerung von Orten und alles. Das fing erst an so in den 70er Jahren. Es gab so diese so Grenzen des Wachstums und Rachel Carson und also diese ganze Umweltbewegung, und so sah man also auch zu diesem Thema so also verheizte Heimat, also das war so eine Schrift einer Gruppe von Studenten an der Uni in Aachen und andere, sie haben so dann ganz deutlich gesagt, das ist schlecht für die ganze Umwelt, was hier so mit diesem damals geplanten so Hambach 1, Tagebau Hambach 1, aber so ein Ausmaß hat, dass kein Tagebau vorher oder nachher, also seinesgleichen gefunden hat. Fast so groß war so dann Garzweiler 1 und 2. Da gab es auch so dann Stimmen, die Umweltthemen aufgenommen haben. So eine Frau, Gisela Irwin aus Holzweiler, am Westrand von Garzweiler 2, also ein Dorf, das immer noch da ist, aber sollte abgebaggert werden. Sie und ihr Mann aus Schottland, kam er eigentlich, haben tatkräftig nicht nur um die Heimat zu retten, also gekämpft, sondern auch um die Umwelt zu retten. Ja, also das war so. Aber man sieht das auch in dieser Schrift, also Landschaft im Nord, also aus 1953, geht um Kulturlandschaften. Aber hin und wieder sagt man so, ist auch nicht so sehr gut für unsere Welt, ja, wenn das alles weicht. Ja, ja, also der Inhalt ändert sich also im Lauf der Zeit. Aber es gibt so diese neue Strömung, also 70er, 80er Jahre. Ja, das stimmt. Aber ich möchte auch sagen, diese Stimmen, also Gisele Ehring, also aus Hulzweiler oder die aus, Hambacher Gruppe, Hambacher Initiative, die waren eine winzige Minderheit, eine sehr, sehr winzig kleine Minderheit, die überwiegende Mehrheit, die gegen Braunkohletagebau so gekämpft haben, haben das gemacht, um die Heimat zu retten. Die waren Leute, die gesagt haben, ich möchte mein Dorf retten und dann, wenn das soweit ist, ist die Sache für mich mehr oder weniger erledigt. Und das sieht man auch in der Tatsache, dass so spät wie also in den 90er Jahren, als der Tagebaufeld Garzweiler II verkleinert wurde, in dieser Leitentscheidung 1993, haben die Bedingungen dann verändert. Ja, also ich habe Interviews mit Zeugen aus dieser Initiative Stopp Rheinbraun geführt und ich habe ganz viele Akten zu diesem Thema gesehen. Und es ist dort eindeutig, der Kampf ging weiter, aber es wurde sehr viel kleiner. Ja, weil sobald Wenrath oder Warnlow oder andere Orten dann gerettet wurden, hat man da gesagt, oh, okay, mein Dorf wurde gerettet, jetzt gehe ich wieder in der Kneipe, aber nicht um gegen die Braunkohle zu kämpfen, sondern über Fußball zu reden oder irgendwas, ja. Also, und ich meine das nicht übel gegen diese Menschen. Als Historiker möchte man so die Motivationen und die Weltanschauung von Menschen verstehen, ja. Und man versucht das nicht zu beurteilen. Es war einfach so. Es ging mehr um Heimat als um Klima und alles. Und man sieht das auch teilweise in dieser Geschichte von Lützerath und Immerath und anderen Orten, die so sehr viel in den Schlagzeilen vor kurzem waren, ja, so 2018 und so weiter. Da haben auch sehr viele Leute, die da gewohnt haben, sie haben gesagt, also es geht mir um die Heimat. Und es war sehr schwer für die, die da gewohnt haben, so irgendwie eine Verbindung mit dem sehr mutigen Menschen zu finden, die dorthin gekommen sind aus allen Ecken der Welt, um das wegen Klimawandel und Umweltschutz und Nachhaltigkeit, um irgendwie so eine Verbindung mit diesen Menschen zu finden. Sie haben das hin und wieder gefunden, aber es gab eine Spannung, ja. Es gab einen Film vor kurzem in ARD, der Titel hieß etwas wie so, hier jetzt kommen die UFOs oder irgendwas. Kann es nur stark empfehlen, denn im Film, man hat das in dieses Film sehr grundlegend mit auf Interviews und alles und mit den Menschen dort gemacht. Also ich habe so mindestens das Gefühl gehabt, ohne Argument im Voraus, ja, sondern so, ich gehe dorthin, ich spreche mit den Menschen, ich versuche das zu rekonstruieren, weil wie das alles in Kayenberg immer hart verlaufen ist. Und man sieht so, ja, Wehmut, dass die Heimat so bedroht wird, die neuen Siedlungen sind nicht immer so, sollen wir sagen, nicht so lebendig wie die alten Dörfer, obwohl es mehr Wohnkomfort gibt und alles. Aber es war echt schwierig hin und wieder, die Weltanschauung von denen, die da gewohnt haben, mit der Weltanschauung von den Klimaaktivisten irgendwie zu vereinen. Ja? Und so sieht man immer noch so eine bestimmte Kontinuität zwischen Kaster und Lützerath und Immerath und sogar Kayenberg, dass ganz viele, die da waren, es ging um Heimat und Heimatkultur und man will die Heimat irgendwie retten. Und wenn die Heimat nicht zu retten ist, ja, muss man versuchen, irgendwie dann Gegenstände mitzunehmen, Sachen mitzunehmen. Man kümmert sich um Heimatkultur, damit es irgendwie nicht vollständig in Vergessenheit geraten wird. Ja, und es gab ganz viele Methoden dafür. Aber die waren die Sachen, die für diese Menschen am wichtigsten waren. Und die Argumente, also die Heimat irgendwie zu retten, das war so dann nebenbei. Ja, und man sieht das auch 1989 als, das war so die Hochphase dieser Frage, wird es Gasweiler 2 geben oder nicht, gab es eine Bewegung in Kaster Neu, diese neue große Siedlung mit der kleinen Altstadt, eine Bewegung dort, Gasweiler 2 zu genehmigen. Die in Kaster waren dafür, dass diese Ortschaften, Immerath, Lützerath und so weiter, der Kohle weichen sollten, weil es um ihre Arbeitsstellen geht. Die wollen die Arbeitsstellen nicht verlieren. Und sie sagten auch, wir haben Morken und Haf und Epperath und das ganze Umland von Kaster für die Kohle aufgegeben, um dem Gemeinwohl zu dienen. Und sie sollen das jetzt auch machen. Ja, und so gab es auch Spannung in den, nicht nur innerhalb der Gemeinde von einem Dorf, sondern auch so im Land im Voraus. Also ganz viele Spannungen. Wer ist dafür, wer ist dagegen, wer will was, ja, und das war oftmals sehr schwierig zu überwinden. Und so möchte ich auch wirklich würdigen, wie tapfer und mutig und trotzdem oftmals geeinigt diese Leute waren in Kaster. Also zum Beispiel in Immerath, ja, und auch so im Hambacher Wald, aus ganz vielen verschiedenen Hintergründen und Perspektiven trotzdem was zu leisten. Und das ist natürlich immer in Spannung, eine Spannung mit der Tatsache, aber man muss dann irgendwas für die Wirtschaft machen, ja. Also das ist die große, große Frage, und ich muss ehrlich sagen, es stört mich, als jemand aus Amerika hin und wieder diese Narrative so, wir haben jetzt so irgendwie ein glückliches Ende dann gefunden, dass diese 5 Dörfer so gerettet wurden und alles. Weil natürlich ist das gut, dass die Kulturlandschaft noch da ist, aber woher kommt dann den Strom? Woher kommen dann die Rohstoffe, die Industrie in Deutschland füttern? Ja, kommt das aus Amerika, aus Flüssiggas aus Amerika? Ja, das ist so umweltzerstörend in Amerika, und wir haben nicht die Vorschriften, die man in Deutschland hat. Wir hatten einige, aber die wurden von der heutigen Regierung leider fast alle abgeschafft. Ja, oder schließt die Industrie in Deutschland, weil sie diese Vorschriften nicht mehr leisten können, und die Strompreise sind so hoch geworden und alles, und sie wandern dann nach Indien oder nach China oder irgendwo, wo man sehr viel Umweltzerstörung macht, sehr viel mehr. Also ich habe oftmals gedacht, vielleicht braucht Deutschland mehr, nicht weniger Industrie, weil die Vorschriften hier so stark sind. Ja, zum Beispiel diese Braunkohlekraftwerke Neurath und Niederaußen, die sind nicht Dreckschleuder, die man mit Neurath Alt oder Goldenberg Alt oder natürlich die alten Kraftwerke der DDR vergleichen kann. Es kam zu diesem Großfeuerungsanlagengesetz 1983, die mit den Kosten von Milliarden durchgesetzt wurde, um Filteranlagen dort einzubauen. Natürlich verbrennen sie noch CO2, und die tragen einen großen Ausmaß an Emissionen, also Emittanten sind sie natürlich, aber sie sind mit den alten Kraftwerken nicht zu vergleichen. Und es steckt so viel graue Energie in diese Kraftwerke. Und so denke ich mir, die müssen abgeschafft werden. Diese ganze Braunkohle, Wahnsinn, muss abgeschafft werden. Und es war Wahnsinn, diese große Tagebaue zu machen. Ja, wenn man sieht, also diese diese Vorschriften, diese Begutachtungen aus den 70er und 80er Jahren, es ist Wahnsinn, was dort gemacht wurde. Und man wird so dann in den kommenden Jahrzehnten, Jahrhunderten dafür bezahlen müssen. Ja, Die sind die Subventionen für die Braunkohle, ja, die man bezahlen muss dann letztendlich für die von den künftigen Generationen. Aber ich finde trotzdem, ja, man hat die Kraftwerke, man hat die Tagebaue. Und wenn das bedeutet, dass die Industrie auswandert oder dass man ja diese Überbrückung zu weiteren erneuerbaren Energien und vielleicht so ohne Wasserstoff und andere Sachen nicht mitbekommt, dann ist also nicht dass es nicht gelingt, dann ist das so eine traurige Geschichte. Also die ganze Welt schaut auf Deutschland jetzt. Also kann das irgendwie gelingen, was sie vorhaben? Und ich hoffe sehr, dass es gelungen wird. Aber man muss aufpassen, dass man nicht so ein bisschen übereilt in diese Richtung geht. Ja, also es ist eine Gratwanderung. Es war immer eine Gratwanderung. Und ja, ich hoffe, ich wünsche Deutschland nur das Beste und dass es nicht so wird wie Michigan, mein Heimatland, wo die Industrie dann einfach so ausgewandert ist.
Zum Abschluss, das hatte ich am Anfang gar nicht gefragt. Warst du auch schon mal in Custer selbst gewesen?
Ja, es ist eine sehr schöne kleine Stadt. Ich wollte es unbedingt sehen und ich mache das dann mit dem Fahrrad. Ja, also ich bin sehr viel Kilometer mit dem Fahrrad überall gefahren. Ich wollte die ganze, nicht nur die alte Kulturlandschaft, aber auch diese rekultivierte Gebiete dann aus der Sicht des Fahrradfahrers erleben, damit man dann so das alles so nah betrachten kann. Und so, als ich damals in Bernheim gewohnt habe und Forschung im Kreisarchiv gemacht habe, habe ich ganz viele Ausflüge dann gemacht auf diesen Gebieten. Und so habe ich dann Custer zum ersten und nicht letzten Mal besucht, bin dann immer wieder da gewesen. Zum letzten Mal war ich sogar bei dieser Gaststätte in der Altstadt mit dem inzwischen lieben Freund von Stopp Rheinbrau, einer der Begründer dieser Bewegung. Wir haben dort so ein Abendessen gehabt mit seiner Frau und mit meiner Frau und mit dem kleinen Kind dabei. Und damit auch meine Frau und das Kind diese kleine Stadt erleben konnten und dann die rekultivierte Gebiete umherum auch sehen konnten, damit sie dann teilweise verstehen können, was das alles ist. Und also in der kleinen Stadt Custer, was unwiederbringlich verloren gegangen wäre, wenn es nicht diese Bürgerinitiativen und alles damals gegeben hätte, ja. Das ist natürlich auch wichtig. Ich würde das für alle empfehlen, die sehen wollen, was vielleicht verloren gegangen ist. Ja, also man soll Custer sehen und denken, ja, und es gab einmal nördlich von Custer so eine Wasserburg und südlich von hier so diese schöne Ackerlandschaften und Windmühlen und alles, was verloren gegangen ist. Natürlich muss man nebenbei sagen, die Dorflandschaft ist sowieso überall in Gefahr, ja. Also es gibt neue so KI-Fabriken, also diese Data Centers und alles, die auftauchen und es gibt Fabriken und Siedlungen und alles. Also diese alte Dorflandschaft vergeht und Kleingeschäfte, Kleinbetriebe sind in Gefahr überall. Sie sind alle so fast ausgestorben. Aber die Braunkohle hat das alles beschleunigt. Es ist sehr schwer, so eine alte Bäckerei oder ein Heimatverein oder alles dann in den neuen Orten dann mitzunehmen. Und deswegen möchte ich auch das würdigen, was trotzdem einige von diesen umgesiedelten Dörfern geleistet haben. Es gibt noch so ein Heimatverein in Etzweiler Neu bei Elsdorf. Es gibt noch so ein so lebendiges Gemeindegefühl und alles. Man versucht das irgendwie zu erhalten. Aber das war unermesslich schwieriger, wenn man so umgesiedelt wurde, als wenn man noch da wäre. Ja? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch niemand außer einem Mann, also der Chef von dem Heimatverein, Niederaußen, kennengelernt, dem es bewusst war, dass es einmal eine gotische Kirche in Frauweiler gab. Ganz bestimmt wissen die Leute im Landesverband Rheinland das gut und Denkmalpflege und so weiter, aber da vor Ort, wenn ich so dort radle und mit den Menschen nebenbei spreche und alles, sie haben keine Ahnung, dass es einmal diese Kulturlandschaft gab. Und deswegen finde ich, es gibt zwei Sachen, die man wirklich unbedingt machen muss nach der Braunkohle, hier in dem Bereich. Erstens muss man immer große Mühe geben, diese Überreste der alten Kulturlandschaft zu erhalten und für den Nachkommen zu erhalten. Und nebenbei auch zu sagen, das bleibt, weil es diese mutige Leute damals gab. Ja, also es gab Bürgerengagement, es gab auch Engagement in anderen Orten. Leider gab es keinen Erfolg dort. Man muss das überall würdigen als Inspiration. Die Demokratie kann leben. Bürgerinitiative ist ein wenn irgendwas durchgesetzt werden kann, ist das ein Beweis dafür. Das ist eine lebendige Demokratie. Ja, mit ganz vielen Nachteilen und Problemen natürlich, aber es gab auch so glückliche Geschichten. Man muss das würdigen, ja. Und zweitens, man muss das Kulturerbe dieser Braunkohlenindustrie auch erhalten und retten. Und so, wenn es ein KI-Datenzentrum geben muss, dann lieber so in dem Kraftwerk Frimmelsdorf, wie es geplant wird. Ja, das ist ideal. Dann muss man keine neue graue Energie benutzen, um einen neuen Werk aufzubauen. Und man bringt dort dann in dem Werk Führungen, die können was von der Geschichte lernen. Ja, es kann so vielleicht das Kulturzentrum ausgebaut werden. Man muss auch diese Schafferradwaage und Aufsätze und andere Beweise aus dieser Industriegeschichte retten und für die Nachkommen dann erhalten. Das kostet viel Geld. Das wissen die Leute im Ferropolis bei Gräfenhainichen, im Bergbautechnikpark südlich von Leipzig, bei der Förderbrücke Lichtenfels bei Lauchhammer in der Lausitz. Sehr gut, das kostet unglaublich viel Geld. Aber man muss es tun, weil sobald diese Sachen verschrottet sind, ist das für immer unwiederbringlich weg. Ja, man bekommt das nie wieder und man kann nicht den künftigen Generationen erklären, was war das und was war der Maßstab und alles. Und deswegen bin ich sehr begeistert von Plänen, sogar einen Schaufelradbagger gegenüber der Kirche von Mannheim aufzustellen. Ja, also der Maßstab zwischen Schaufelradbagger und gerettete Kirche, Denkmalpflege der Kirche, Industrie, Kulturerbe, ständige Bedrohung der Braunkohle, aber auch Industrieleistung. Man kann dort so viele Interpretationen haben, ja, Protestkultur würdigen. Braunkohle Schaufelradbagger kann nie die Kirche zerstören, der steht hilflos da, ja, Drache ohne Zähne, ja, so Tiger ohne Zähne, steht einfach da. Aber auf der anderen Seite steht er dort so bedrohlich, ja, aber ist auch so als Beweis dieser Technik, ja, so groß und riesig im Maßstab neben einer Kirche. Nirgendwo auf dieser Erde gibt es so eine Ausstellung, und zwar mit Sicht dann zur Autobahn, zur Haupteisenbahnlinie Köln-Aachen, RE1 und alles. Und vielleicht dann ein Absetzer dort aufstellen, andere Maschinen als Technikpark, als Kulisse, als vielleicht auch archäologischer Garten. Also die Fundamente von diesen Bauten aus Mannheim sind alle noch da. Es gibt so viele kreative Lösungen, die man auch auf diese verwüstete Kulturlandschaft dann aufstellen kann, ja. So steht Kaster dort als Juwel aus dieser vorherigen Kulturlandschaft, erhalten dort als Denkmalinsel, tatsächliche Denkmalinsel in allen Fällen, aber dann auf der anderen Seite vielleicht in Mannheim, ein Mannheim dort gegenüber von dem künftigen Hambacher See, so dann ein Beweis der Industriekultur, der Zerstörung, Protestkultur und alles, das man dann besichtigen und sehen kann. Das wäre für mich wirklich was Einmaliges und Spannendes für diese Region.